Ich habe eine tolle Info für euch. Es war noch nie so einfach, Kontakt zu halten wie heute. Habt ihr das schon mal gemerkt? So, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt. Also ne, WhatsApp, wir kennen's alle. Am Anfang war es toll, irgendwann mal, dann nervt's auch manchmal ein bisschen, ne? Wenn dann immer zu viele, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn da zu viele Nachrichten reinplöppen und so weiter und du denkst dir, boah, darauf zu antworten, dafür brauche ich richtig viel Zeit, so, ne? Aber wir sind dankbar dafür, so, ne? Wir sind dankbar dafür, dass es so die Technik voranschreitet und dass man viel, viel leichter Kontakt halten kann. Wenn wir uns so ein bisschen an die Geschichte erinnern, so, ne, dann gab's der Brief war das Ding irgendwann mal gewesen, ne? Man hat einen Brief geschrieben, dann war der ein paar Tage, Wochen unterwegs gewesen und dann hat man sich darüber gefreut, einen Brief zu bekommen, dann hast du geantwortet, dann war der wieder ein paar Tage, ein paar Wochen unterwegs und so kam jede Information so peu à peu an. So, dann haben wir es, ging's immer weiter. So, ne, vielleicht weiß ja jemand von euch die Antwort, ne, was macht ein Clown im Büro? Faxen, richtig, so, ne, toller Witz. Wunderbar, den muss ich hier mal reinbringen. Wir haben die Erfindung des Telefons gehabt, wir haben alle möglichen Sachen gehabt, womit Leute immer besser in Kontakt bleiben konnten. Und meine Eltern wohnen ja in Schweden, das wissen ja die meisten so, ne. Jetzt, wenn ich mir vorstellen würde, wir würden jetzt nur 15 Jahre zurückrechnen, dann würde ich ziemlich viel Geld bezahlen, nur um mit meinen Eltern zu sprechen. So, ne, vielleicht noch weiter zurück. Skype gab's ja dann auch irgendwann mal und so. Ne? Aber ich müsste richtig viel blechen, damit ich überhaupt den Kontakt mit meinen Eltern halten kann. So, und wir wissen, ich bin so dankbar dafür, dass man das heute viel, viel leichter bewerkstelligen kann. Übrigens, als ich gerade sehr frisch verlobt war mit meiner lieben Frau Nathalie, dann hatte ich eine Klassenreise von unserem theologischen Seminar nach Griechenland. So, und dann war ich in Griechenland und natürlich, wie jemand so als Verliebter so ist, dann denkt man sich, boah, eine Woche kein Kontakt, ne? Es geht doch nicht, so, ne? Und dann habe ich mir wollte ich mir erst so eine Telefonkarte holen für eine Telefonzelle. Ja, es gab auch mal Telefonzellen, wir erinnern uns daran, so, ne? Und dann konnte ich die aber nicht bekommen und dachte ich, ach komm, dann rufe ich mal mit dem Handy an, so, ne? Und dann habe ich angerufen und das war ein wirklich schönes Telefonat, natürlich alles super, aber was ist dabei rausgekommen? Ich habe irgendwann eine Woche, zwei Wochen danach oder so, nachdem ich von der Reise zurückkam, hatte ich eine Rechnung von 260 Euro bekommen. Für einen Studenten ist das wunderbar. So, ne? So, ist eh schon Leben am Minimum, so, ne? Und dann noch 260 Euro drauf zahlen, das war wunderbar, aber es hat sich gelohnt. Ich bin bis heute verheiratet und das ist gut, ne? Also ihr seid schon viel, viel weiter mit eurer Ehe, so, ne? Aber das gehört dazu. Man ist verliebt und man ist dabei ein bisschen dumm dabei. So, ich habe warum erzähle ich das? Weil es gibt auf meinem Gerät so eine App, die heißt FaceTime. So, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. FaceTime. So, und ich glaube, es ist so wichtig für uns alle, für dich und für mich. FaceTime, ne, wenn wir es jetzt einfach plump übersetzen würden, würde das heißen Gesichtszeit, so, ne? Das klingt aber jetzt nicht so schön, ne? Also, er klingt auf FaceTime viel, viel griffiger. So, und jetzt ist es so, dass das bedeutet, das ist eigentlich nur ein Videotelefonieprogramm. So, das ist nichts anderes. Es ist wie Zoom, wie Skype, wie sonst was. Setz ein, was du möchtest. So, aber man guckt seinem Gegenüber face to face. Von Gesicht, von Angesicht zu Angesicht an und hat eine Zeit des Austausches, obwohl die Entfernung ja so weit weg ist. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass wir mit Gott Tag für Tag FaceTime haben dürfen. Er ist nicht mal weit weg, aber wir dürfen ihn anschauen, wir dürfen Zeiten mit ihm haben, wir dürfen ihn von Angesicht zu Angesicht begegnen. Wir dürfen face to face mit ihm unterwegs sein. Und wisst ihr, das ist etwas, was ein Fundament für unser christliches Leben ist. Es ist ein Fundament, dass wir das sehen in unserem Leben, wie wichtig es ist, diese Zeiten von Angesicht zu Angesicht zu haben. Und das ist in einer Ehe wichtig. Das ist ganz klar. Wir brauchen diese Zeiten in einer Ehe. Ich glaube, 50 Jahre, das ist nicht immer nur einfach gewesen wahrscheinlich. So, sondern es bedeutet Arbeit, es bedeutet Invest. Es bedeutet, dass man sich Zeit füreinander nimmt. Dass man versucht, den anderen zu verstehen. So, wisst ihr, nach 14 Jahren merke ich erstmal, was das alles bedeutet. Nach 50 Jahren, glaube ich, dann hat man viel gelernt in der Zeit. Und wir dürfen viel lernen von Leuten, die schon vorausgegangen sind. Ne? Und das ist so super. So, das ist ein Zeugnis heutzutage, 50 Jahre Ehe. Und dafür können wir jetzt nochmal einen Applaus geben. Ihr wisst, ich mag das total gern, aber 50 Jahre, das ist ein Ding. Und wisst ihr, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Beziehung etwas ist, was nur funktioniert, wenn wir von Angesicht zu Angesicht unterwegs sind. Und das ist mit Gott nichts anderes in unserem Leben. In unserem Leben ist es nichts anderes, wenn wir mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wisst ihr, das Erste, was wir am Morgen tun sollten, ist es wirklich, mit Jesus den Tag zu beginnen. Den Tag richtig zu beginnen, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Also das ist einfach wichtig. Also wenn du, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sag mal folgenden Satz. Ne? Vielleicht kannst du den unterschreiben, vielleicht sagst du, ich weiß es nicht ganz. Aber ich sag dir eines, ich glaube, wenn du deinen Tag mit Jesus beginnst, hat dein Tag eine andere Qualität, als wenn du es nicht tust. So, warum? Weil er unser Gott ist. Weil er alles für uns gegeben hat. So, ich liebe das, wenn ich mit euch spreche und ihr mir das sagt, hey, wir haben morgens zusammengesessen und gebetet. Wir haben morgens zusammengesessen und haben die Bibel zusammengelesen. Ich liebe das, weil das gut ist. So, und das gehört dazu. Ich sage nicht, dass du ein Tag ohne Kämpfe haben wirst. Ich sage nicht, dass du einen Tag ohne Herausforderungen haben wirst. Ich sage nicht, dass du am Ende des Tages Millionär bist oder was auch immer. Aber was ich dir sage, ist, es wird trotzdem eine andere Qualität haben. Weil du das Bewusstsein schärfst von Anfang an, Jesus ist mit mir. Jesus ist da. So, und ich möchte mit euch gerne was lesen aus Psalm 63, die Verse 2 bis 12. Also sind 10, ne? Aber wir sehen hier von David, der Folgendes sagt, O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich rühmen, so will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Das steht da. So, ist ein bisschen harter Tobak, ne? Das ist Altes Testament. Und ich sag dazu gleich noch ein bisschen was. Aber wir fangen an mit dem Ersten, was David hier sagt. Ist Gott mein Gott, ne? Das ist so seine Eröffnung. Und dann kommt er schon sehr, sehr, sehr schnell dazu. Früh suche ich dich. Früh suche ich dich. Er sagt, okay, letzten Endes beginnt mein Tag mit dir, Gott. Das ist wichtig. Das ist mir wichtig, dass mein Tag mit dir beginnt, Gott. Und dann kommt eine ganze Reihe an Sachen, die er dadurch erlebt, dass er mit Gott zusammenlebt. Die er bei Gott erkannt hat und sieht, okay, das ist Gott. Das ist mein Gott. Früh suche ich dich. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir das für uns verstehen, wie wichtig es ist, dass wir unseren Tag mit Gott beginnen. Wisst ihr, das ist nicht nur ein netter Hinweis, den uns die Bibel immer wieder mal gibt, sondern es ist wirklich so wichtig. Ich weiß nicht, ob du schon mal aufgestanden bist und einfach so in den Tag gegangen bist und dir ploppen ganz viele tausende Gedanken in deinen Kopf. Aber ich denke, das hat jeder von uns mal. Tausende Gedanken. Du kommst nicht zur Ruhe. Du merkst es nicht. Irgendwann mal abends denkst du dir, boah, ich könnte ja beten. So, ne? Ich könnte ja vielleicht beten. Und dann denkst du dir, aber jetzt ist der ganze Tag schon so gelaufen, wie er gelaufen ist. Ich sage nicht, dass es ein Automatismus, also ich sage genauso wenig, wie es ein Automatismus ist, dass alles super und alles toll wird, wenn du mit Gott anfängst den Tag. Es ist genauso wenig ein Automatismus, dass es natürlich alles ganz, ganz schlecht und düster wird an dem Tag. Aber ich sage dir eines, warum hat es eine andere Qualität, wenn du mit Gott startest? Weil es deine Gedanken ordnet. So, du verstehst auf einmal, okay, diese Gedanken, die mich beschäftigen, das ist nicht mein Gott, sondern Gott ist mein Gott. Und Gott ist derjenige, der hier Ordnung reinbringen möchte in meinen Gedankenchaos, das ich habe. Der Ordnung reinbringen möchte in die Kämpfe, in denen ich gerade drin bin. Der mir da raushelfen möchte, mir etwas an die Hand geben möchte. Der mich vorbereitet auf die Begegnungen, die ich an dem Tag habe. Und all das, aber es beginnt am Morgen. Es beginnt nach dem Aufstehen, wann auch immer du aufstehst. So, ne? Aber lass uns das trainieren, lass uns das zu einem Muskel werden in uns, zu sagen, okay, früh suche ich dich, Gott. So, mir ist es wichtig, dass ich eine Zeit von Angesicht zu Angesicht mit dir habe. Und wenn es nur 5 Minuten ist, wenn es nur während du dir die Zähne putzt ist oder so, dann sind es dann 3 Minuten, ne? Nach den Regeln, so, wenn man möchte. Oder wie auch immer. So, ne? Aber such ihn. Nimm es dir vor, zu sagen, okay, hey, ich trainiere mir das an, dass Jesus mein erster Gedanke ist, nachdem ich aufstehe. Und dass mein letzter Gedanke ist, bevor ich ins Bett gehe. Oder bevor ich einschlafe, besser gesagt. So, das ist etwas, was wir lernen können. Und was so wichtig ist, weil es die Qualität unseres Tages bereichert. Es ist nämlich dieses Ding, okay, wenn ich verstehe, ich beginne mit Gott und er erfüllt schon mein Denken, dann komme ich vielleicht in eine herausfordernde Situation. Und ich denke mir, aber Gott, ey, du bist doch da. Ich habe dich doch heute, wir hatten heute Morgen so eine gute Zeit zusammen oder was auch immer. Gott, ich glaube daran, dass du da bist. Oder du wachst vielleicht schon mit einem komischen Gefühl auf und denkst, okay, Jesus, komm hier rein. Komm rein in mein Leben und ordne du, sortiere du. Das macht was mit einem. Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir das immer wieder neu verstehen, dass es so wichtig ist, nach Jesus zu suchen. Nach ihm zu suchen. Wir kennen diese Bibelstelle aus Matthäus, wo es heißt, trachtet zuerst nach seinem Reich und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach ihm. So. Und das ist die Sache, weil Jesus sagt nicht, dass wir frei von Kämpfen sind, aber er sagt, dass wir nicht alleine sind in Kämpfen. Wichtig. So, also lasst uns daran arbeiten, dass es unser erster Gedanke am Tag ist. Ich kenne das in der Zeit, wo ich so richtig in einem Tief war. So, ne? Also kennen wir alle solche Tiefzeiten. Und du fühlst dich kraftlos, du fühlst dich unmotiviert, du fühlst all das. Und es wirkt so tief auf deinem Herzen. Und ich habe gemerkt, in diesen Zeiten, wenn ich Jesus nicht da drin hätte, boah, das wäre unerträglich. Wenn ich, und in diesen, es gab Tage, und ich bin da ganz offen für euch, da habe ich nicht an Jesus gedacht. Bin ich aufgewacht und dachte, boah, kann ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es gibt diese Tage. Aber wenn man dann sagt, okay, Jesus, hier bin ich, kann nicht mehr. Sei du meine Kraft, sei du meine Stärke. Er kommt. Er kommt. Und will unser Denken verändern. Also lass uns daran arbeiten. Und ich will auch das nochmal sagen, das ist total wichtig für uns, dass wir auch das verstehen, ne? Diese Zeit ist niemals unumfochten, dass du deine Zeit mit Gott hast. Das ist niemals unumfochten. Dann klingelt mal das Telefon, dann kommt dir vielleicht ein Gedanke in den Kopf, was du ja noch zu erledigen hast. Dann hast du ja noch Arbeit, Familie, Ehefrau, Hund, Hamster, Gecko, was weiß ich, was du hast, so, aber um die du dich kümmern musst. So, ne? Da gibt's dann vieles. Und dann denkst du dir so, okay, Wo packe ich jetzt Gott rein? Ah, ich versuche das noch später am Tag. Dann kommt die nächste Sache rein und so weiter. Es ist nicht unumfochten. Kämpfe dafür, dass du diese Zeit hast. Und es tut dir gut. Das ist wichtig. Okay. Wir schauen nochmal kurz in Psalm 63 rein, wo David Folgendes sagt. Ne? Er war jemand, er hat sich das antrainiert, an Gott zu denken. Und wir wissen auch, als er nämlich nicht so eng an Gott war, lesen wir auch, was passiert ist. Ne? Ich muss nicht nochmal die ganze Geschichte um Bathseba und so hereinbringen, aber auch da war das, hat irgendwie geglaubt und er wusste, dass Gott da ist, aber er hat nicht so ganz getan, was Gott von ihm wollte in dem Moment. So, ne? Das ist also, da war schon, ne? Schwierig. Okay, aber jetzt hier im Psalm 63, die Verse 6 und 7, sagt er Folgendes: Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. So, Der hat sich trainiert darin, immer wieder an Jesus zu denken, immer wieder ihn vor Augen zu halten. Der Mann war König, der hatte viel zu tun, trotz Arbeit, trotz in dem Fall der Ehefrauen, trotz Kinder. Er hatte ein ganzes Land zu führen, aber er suchte Gott in der Frühe. Gott, ich will dich mehr kennen. Gott, ich brauche deine Führung. Gott, ich brauche deine Nähe. Ich brauche dich, Gott. Das ist sein Herz. Und wisst ihr, ich denke manchmal so über mein Leben nach und ich denke so, okay, was ich niemals hören will, ist das, was wir in Matthäus 7, 22, Vers 23 sagen, dass Gott das jemals über mein Leben sagt. Und ich glaube, du willst es genauso wenig. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihm bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das will ich niemals hören. Weil du kannst Sachen mit Gott erleben. Aber wenn du nicht nah an ihm dran bist, du ihn nicht kennenlernst, du letzten Endes nur diese Punkte rausziehst aus Gott, die vorteilhaft sind. Es geht um Beziehung. Und das ist halt immer wieder dieser Punkt. Es geht um Beziehung. Genauso ist es ja auch in der Ehe. So, ne? Wenn ich jetzt nur versuche, die Vorteile rauszuziehen und alles andere ist mir zu anstrengend, will ich gar nichts mehr vom Wissen oder was weiß ich was. Hey, dann kann eine Ehe auch nicht funktionieren. Dann hält sie nicht 50 Jahre und noch mehr plus. So. Ja? Sondern wir müssen wissen, okay, Gott will in deinem Leben und in meinem Leben die Nummer 1 sein. Warum? Weil er der Beste ist, weil er das Beste für uns hat, weil er als Mensch auf diese Welt gekommen ist, sein Leben für uns gegeben hat, uns befreit hat von Sünde und Schuld, uns getragen hat von diesem Tag an, der gesagt hat, dass er bei uns ist bis ans Ende aller Tage. Der uns heute leitet, führt und sagt, dass er in uns lebt. Dieser Jesus möchte unsere Nummer 1 sein und wir wollen ihn anbeten mit allem, was wir sind. Lass uns ihn zu unserer Priorität machen. Okay, weiter geht's. Du hast also einen Gott, dem es wichtig ist, dich zu kennen. Wisst ihr, das ist auch das Schöne bei Gott, ne? Er sagt dich, okay, hier hast du 25 Punkte, die du alle befolgen musst, bis in Perfektion. Und dann eventuell könnte ich mit dir reden. Sondern eventuell könnte ich hier mal kurz ein Wort sagen oder was auch immer. Nein, das ist nicht Gott. Sondern Gott sagt, okay, er sieht uns in unserem Zerbruch, er sieht uns in unserer Schwäche, begegnet uns dort drin und sagt, hey, ich richte dich wieder auf, ich mache dich wieder stark, ich mache dich wieder fit und wir lassen uns zusammen da durchgehen. Ich möchte Beziehung mit dir haben, ich möchte hören, wie es dir geht, ich möchte hören, was auf deinem Herzen ist, ich möchte all das hören. Das ist Gottes Herz, der einfach so sagt, okay, es geht mir nicht um Leistung, sondern es geht mir um Beziehung. Ist das nicht schön? So, und dann geht's hier weiter. 1. Thessalonicher 2, Verse 3 bis 4 möchte ich kurz vorlesen. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigen Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich berufen wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ein wichtiger Satz am Ende. Auch hier, wo man immer wieder lernen darf, zu sagen, okay, es geht nicht darum, dass ich Menschen gefalle mit dem, was ich tue. Ich lebe jetzt nicht mein super christliches Leben jeden Sonntag, nur damit Menschen mich darin sehen, sondern ich lebe vor Gott. Ich lebe vor ihm und möchte, dass er meine Priorität ist und mein Herz immer wieder bewegt. Und es ist so wichtig, dass Gott unsere Herzen auch prüfen darf. Und ich frage dich, ganz ehrlich, wie willst du es anders wissen, wenn Gott nicht dein Herz prüfen dürfte? Wie willst du anders wissen, ob du auf dem richtigen Weg bist, was Gott von dir will, was deine Berufung ist und ob du Gott wirklich kennst? Ganz wichtige Frage, weil er muss an unser Herz. Er muss da rankommen. Er muss immer wieder daran formen und uns nähern. Ja, Gott ist gut. Okay, du musst, also wir dürfen in allererster Linie vor ihm Rechenschaft ablegen und sagen, okay, Gott, so und so sieht's aus in meinem Leben und ich möchte dir näher kommen. Aber das passiert in dieser FaceTime, in diesem Gegenüber von Gott zu sein, diese Zeit mit ihm zu fokussieren. In allem, was wir denken, was wir tun und was wir sagen, müssen wir uns auch immer wieder die Frage stellen, segnet Gott dieses Verhalten? Segnet Gott diese Gedanken? Segnet Gott das, was wir denken, tun und sagen? Und wenn nein, dann müssen wir ihn heranlassen. Und wenn ja, wunderbar, lass uns weiter wachsen. Okay, ich gehe kurz weiter. Gott ist, wir lesen im 2. Mose 20, Vers 5, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. So, ne? Und er teilt nicht gerne seinen Platz. Er möchte unsere Nummer 1 sein. Und das ist eine Entscheidung, die wir Tag für Tag treffen dürfen. Gott teilt seinen Platz nicht. Ihm gehört die Nummer 1 in unserem Leben. Und wisst ihr was? Wenn wir Gott als Nummer 1 in unserem Leben haben, wenn wir seine Werte, sein Wort als Nummer 1 in unserem Leben haben, und wenn wir sagen, wir wollen danach leben, was Gott möchte von uns, hey, dann sind alle anderen Punkte sowas von erfüllt. Sie sind auf der besten Bahn, die es gibt. Weil wenn ich Gott liebe, liebe ich meine Mitmenschen. Wenn ich Gott liebe, sehe ich Leute mit seinen Augen. Wenn ich Gott liebe, will ich nicht sündigen. Wenn ich Gott liebe, will ich auf seinem Weg bleiben. Wenn ich Gott liebe, dann erfüllen sich alle anderen Punkte. Das ist so Hammer. So, bei Gott zählt es. Okay, wo sind wir? Ist er unsere Priorität? Und ich möchte, dass du dir folgende Fragen stellst, wenn du heute zu Hause bist. Wo sind meine Prioritäten? Ich stelle sie mir übrigens auch. Ne? Also ich muss mir die genauso stellen wie jeder andere auch. Und das ist immer eine Sache dran zu bleiben. Wie behält man Gott an erster Stelle? Ist die zweite Frage. Wie behalte ich Gott wirklich an erster Stelle? Und habe ich einen Nachteil davon, dass Gott meine Nummer 1 ist? Frag dich das mal. Habe ich dadurch überhaupt einen Nachteil? Und wisst ihr was? Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Familie. Ich liebe die Gemeinden, in denen ich unterwegs bin. Ich liebe es. Wirklich. Von Herzen. Aber Gott ist meine Nummer 1. Und ich weiß, meine Frau wird mir was erzählen, wenn ich ihr sagen würde, okay, na Gott kommt nach dir. Dann würde sie mir was erzählen. Ihr kennt sie. So, ne? Sie liebt halt ja auch Jesus. So, ne? Und das ist total wichtig. Okay. Also lass es nicht zu, dass Gott uns Zeiten raubt mit ihm, dass Gott uns Zeiten raubt, sondern dass uns die Zeit mit Gott geraubt wird. Ich möchte kurz, bevor ich zum Ende komme, habe ich gerade so den Eindruck, einen Liedtext mit euch zu teilen, den ich jetzt simultan übersetzen muss, aber das macht nichts. Das geht, weil er mich immer wieder anspricht. Und lass uns schon in so eine Gebetsstimmung reinkommen. Ich möchte gleich nochmal beten für uns. Genau, ich bete, dann übersetze ich das kurz für euch, was hier steht. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Zeiten mit uns haben willst, Jesus. Jesus, ich danke dir dafür, dass du kein Gott in weiter Ferne bist, sondern dass du ein Gott der Nähe bist. Dass du ein Gott bist, der nahe an unserem Herzen ist. Der weiß, was wir denken, was wir fühlen und an welcher Position wir gerade stehen. Herr, wir wollen dir heute neu sagen, sei du unsere Nummer 1. Herr, wir wollen die Zeiten mit dir priorisieren. Jesus, wir wollen dir ins Angesicht schauen, Herr, weil wir wissen, dass dadurch sich in unserem Leben, dass wir dir einfach näher an dein Herz wachsen, Jesus. Näher an dem dran sind, was du von uns möchtest. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich und unser Leben soll das zeigen. Herr, aber du siehst auch jeden Einzelnen von uns, der gerade vielleicht kämpft in diesem Bereich. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns neu da abholst. Dass du uns immer wieder neu abholst. Ich übersetze euch jetzt mal kurz, was hier steht. Dass ich dir immer wieder sage, du hast mich von haben. Ne? Du hast mich, aber in Wirklichkeit hast du es nicht. Wenn ich dir immer wieder sage, dass ich dir folgen will, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Lieber würde ich hier ohne Worte stehen, mit keinen großen Worten zu sagen, wenn mein Schweigen mehr glaubhaft ist und meine Ohren hören können, wie ich wirklich in deinen Wegen laufen kann. In der Stille sprichst du. In der Stille kann ich dein Feuer fühlen und es brennt. Es brennt tief. Und es brennt so tief, dass du alles bist, was ich möchte. Jesus, kannst du mich hören? Meine Seele schreit nach dir und mein gebrochener Wille schreit, lehre mich, worum es in deinem Königreich geht. Entzünde mein Herz, dass ich dich wieder neu fürchte, deinen heiligen Namen fürchte und erschaff in mir ein Leben des Lobpreises in Wahrheit und Geist und in deinem liebenden Weg. Ich glaube, dass es für einige von uns hier gerade ein Kampf ist und wo wir uns immer wieder sehen in diesem Punkt. Okay, Jesus, ich will dir folgen, wir sagen es, aber unser Herz zieht nicht mit. Und ich möchte jetzt ganz besonders für die Leute unter uns beten, die das betrifft, und möchte beten, Herr, nimm die Herzen, Jesus, und füll sie wieder neu mit deinen Zusagen. Erinnere an das, was du über ihrem Leben ausgesprochen hast, Herr. Herr, und wir wollen und beten, Herr, dass dieses Feuer, was nicht mehr brennt in Einzelnen von uns, Jesus, dass es wieder neu entfacht wird durch dich. Jesus, wir wollen dir folgen, wir wollen dir nahe sein. Jesus, wir wollen auf deine Stimme hören. Und ich bete, Herr, dass diejenigen unter uns, die damit gerade kämpfen, Herr, dass sie erleben dürfen, wie du jetzt gerade kommst mit deiner Gegenwart und wie du ihr Leben bereicherst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wunderbar bist, dass du gute Pläne für unser Leben hast. Und ich danke dir dafür, dass wir in deiner Hand sein dürfen. Danke, Jesus, für deine Liebe. Amen. Amen.